Ja, liebe Geschwister in Ahlen, im Online-Meeting und auch hier in Adelberg, ich möchte euch heute Morgen ganz herzlich grüßen im Namen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Und ihr seht ja schon, keine große Überraschung, ich möchte mit euch heute fortfahren, einen weiteren Psalm zu betrachten, und zwar den Psalm 50. Im Gegensatz zu den bisherigen Psalmen, die wir angeschaut haben, dem Psalm 30 und dem Psalm 49, hat Psalm 50 vielleicht eine Besonderheit. Denn es gibt einen Vers, den eigentlich alle Gläubigen und ganz besonders auch die Kinder von Psalm 50 kennen. Und zwar hier haben wir die europäische Notrufnummer 112, und aus Psalm 50 ist was anderes bekannt, nämlich meistens die Nummer 5015, nämlich so lernen es die Kinder auf fast jeder Freizeit, fast jedem Jungscharlager, auch in fast jedem Kalender, ist immer dieser Vers zum Auswendiglernen, die Notrufnummer Gottes, Psalm 50, Vers 15, übersetzt nach Luther, rufe mich an in der Not, und ich will dich erretten. Ich denke, jeder von euch schon mal gehört, manche vielleicht auch auswendig gelernt, den allermeisten, denke ich, bekannt. Aber was interessant ist, in welchem Zusammenhang steht eigentlich dieser Vers? Und es ist ja auch interessant, es ist nur der Teil eines Verses, es ist ja gar nicht der ganze Vers 15, den man da zitiert. Und deswegen möchte ich mit euch heute diesen Psalm 15 einmal genauer anschauen. Und ich bitte euch dazu, mit mir Psalm 50 aufzuschlagen. Wir wollen die entsprechenden Verse miteinander lesen. Psalm 50, ein Psalm von Asaf. Der Mächtige, Gott der Herr, hat geredet und die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft den Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben, beim Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet. Selah. Höre mein Volk und ich will reden, Israel, und ich will gegen dich zeugen. Ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und deine Brandopfer sind beständig vor mir. Nicht werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus oder Böcke aus deinen Hürden. Denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Bedrängnis, am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gern mit ihm um und dein Teil war mit Ehebrechern. Deinen Mund ließest du los zum Bösen und trug flocht deine Zunge. Du saßt da, redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähungen aus. Dieses hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich strafen und es dir vor Augen stellen. Merk doch dies, dir Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und kein Retter da sei. Wer Lob opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja, wollen wir uns wieder einen Überblick über diesen Psalm verschaffen? Es fängt an in Vers 1 mit einer Überschrift, wo uns der Autor des Psalms genannt wird, Asaf. Da möchte ich gleich noch darauf eingehen, weil das auch eine gewisse Rolle spielen wird. Und dann fällt dieser Psalm, oder können wir diesen Psalm, oder dieser Psalm gliedert sich dann in drei Teile. Einmal der erste Teil von Vers 1b bis Vers 6. In diesem Abschnitt möchte ich die Überschrift geben: Gott kommt und sammelt sein Volk zum Gericht. Was in diesem Psalm auffällig ist, und darauf solltet ihr vielleicht beim Lesen, auch wenn ihr euch zu Hause nochmal damit beschäftigt, achten: dieser Wechsel zwischen dem Sprecher, der redet, ich habe ihn hier einmal genannt, einem Propheten oder dem Prophet, und Gott. Es ist also ein ständiger Dialog zwischen diesem Sprecher, diesem Propheten und dem lebendigen Gott. Und dann ganz wichtig, am Ende von Vers 6 haben wir wieder dieses Selah. Und es führt uns dann zum zweiten Teil, den Versen 7 bis 13. Und diesen Abschnitt überschreibe ich mit die erste Anklage Gottes. Und hier ist es auffällig, in den Versen 7 bis 13 redet nur Gott. Dann ist diese Strophe unterteilt in einen zweiten Teil, die Verse 14 und 15, die ich überschrieben habe mit Verantwortung und Verheißung. Wir haben in Vers 14 eine Aufforderung durch den Sprecher, durch den Propheten, der die Verantwortung des Volkes zeigt, und dann in Vers 15 eine Verheißung, die Gott selber gibt. In was geht es in diesem Abschnitt oder worauf bezieht sich diese erste Anklage Gottes? Es geht, oder Gott richtet sein Volk wegen ihrer falschen Anbetung. Und die erste Anklage Gottes richtet sich gegen die Sünde des Formalismus. Formalismus meint, dass die äußere Form stimmt. Dass die äußere Form, der äußere Rahmen, das, was wir von außen sehen, in Übereinstimmung ist mit dem, was Gott angeordnet hat. Aber wie es einmal der Jesus selber gesagt hat mit einem Zitat aus dem Propheten Jesaja: Formalismus bedeutet, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen. Sie benutzen die richtigen Worte, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und das ist die erste Anklage Gottes gegen die falsche Anbetung des Formalismus. Und die Verse 14 und 15, sie zeigen uns dann die wahre Anbetung. Wie will Gott, nicht von der Form, sondern von der Herzenshaltung, wie soll die Haltung eines Anbeters aussehen? In welcher Haltung soll Gott Anbetung dargebracht werden, nach der Gott verlangt und die von Gott angenommen wird? Das führt uns dann zum dritten Teil des Psalms, die Verse 16 bis 21. Es ist die zweite Anklage Gottes, und sie richtet sich ganz besonders an den Gottlosen. Sie fängt an mit einem kurzen Wort durch den Sprecher, durch den Propheten. Dann, ähnlich wie in der ersten Anklage, der überwiegende Anteil, redet Gott selber direkt. Er bringt seine Anklage gegen den Gottlosen vor. Und dann am Ende haben wir wiederum eine Warnung vor dem Gericht an den Gottlosen und damit verbunden der Aufruf zur Umkehr. Und dann endet dieser Psalm wiederum mit einer Verheißung. Und die zweite Anklage richtet sich ebenfalls gegen eine falsche Form der Anbetung, nämlich gegen die Sünde der Heuchelei. Wo das Bekenntnis, das, was über die Lippen eines Menschen kommt, nicht in Übereinstimmung ist mit seinem Leben. Und das ist genau das Kennzeichen der Gottlosen. Es sind Menschen, die die Worte Gottes in ihrem Mund führen. Es sind Menschen, die die Bibel zitieren, die auch zu Gott beten und die Gott loben, aber denen ihr Leben, ihr Wandel damit überhaupt nicht in Übereinstimmung ist. Und das finden wir an verschiedenen Stellen, Sprüche 15, 8. Der erste Satz als ein Beispiel: Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Greuel. Und dann haben wir wiederum in diesem zweiten Teil, wo Gott uns wiederum zeigt, wie sieht wahre Anbetung aus, nach der er verlangt. Und das ist dann das, was wir in Vers 23 haben. Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Also es geht in diesem Psalm ganz wesentlich um das Thema der Anbetung. Zwei Sünden, die in Verbindung sind mit Anbetung: Formalismus, Heuchelei, und wie möchte Gott, in welcher Haltung, in welcher Gesinnung sollen wir ihn anbeten? Die Anbetung, nach der Gott verlangt, die für Gott annehmbar ist. Kommen wir jetzt als erstes zu der Überschrift, ein Psalm von Asaf. Das heißt, wir haben hier einen weiteren Autoren der Psalmen. Wir haben bisher Psalmen von David gehabt. Wir haben Psalmen von den Söhnen Koras gehabt. Und hier jetzt ein Psalm von Asaf. Und dieser Psalm 50, er ist der erste von insgesamt 12 Psalmen Asafs. Wobei, was interessant ist, dieser Psalm 50 steht so etwas einstamm hier in der Landschaft, denn die anderen 11 Psalmen, die finden wir zusammengefasst als Gruppe im Psalm 73 bis Psalm 83. Wer war Asaf? Asaf war ein Levit. Er war aus dem Geschlecht Gersoms. Die Bedeutung seines Namens ist nicht ganz eindeutig festzulegen. Man vermutet, dass sein Name so viel bedeutet wie Gott hat gesammelt. Er war unter den Musikern, als David die Bundeslade aus dem Haus Obed-Edoms nach Jerusalem überführt hat. Das können wir nachlesen in 1. Chroniker Kapitel 15. Und David hat dann, als die Bundeslade in Jerusalem war, hat er Asaf zum Haupt der Musiker erwählt, der verantwortlich war für den Lobpreis vor der Bundeslade. Wobei, schlagen wir das einmal auf, die Bibel drückt das viel schöner aus. In 1. Chroniker Kapitel 16, da wird diese besondere Aufgabe Asafs beschrieben. Da heißt es in Vers 4, 1. Chroniker 16, Vers 4, und er bestellte für die Lade des Herrn einige von den Leviten als Diener, dass sie des Herrn, des Gottes Israels, gedächten und ihn priesen und rühmten. Und dann heißt es eben in Vers 5, Asaf, das Haupt. Das heißt, Asaf hatte hier die besondere Aufgabe, durch Gesang und Musik das Gedächtnis an den Herrn hochzuhalten und den Herrn zu preisen und zu rühmen. Später war es ja dann so, dass David schon konkrete Pläne für den Tempel geschmiedet hatte, obwohl er nicht den Tempel selber gebaut hat. Und durch den Heiligen Geist hat David die 38.000 Leviten in 4 Dienstgruppen aufgeteilt. Und die 4. Gruppe dieser Leviten, die war verantwortlich für die Musik des Gottesdienstes im Tempel. Also 4.000 Leviten waren das, können wir nachlesen in 1. Chroniker 23. Und aus dieser Gruppe von diesen 4.000 Sängern und Musikern wurde wiederum eine besondere Gruppe von 288 Sängern auserwählt, die in 24 Gruppen aufgeteilt wurden und über die 3 Chorleiter gesetzt wurden. Und einer dieser Chorleiter war eben Asaf. Asaf wurden 6 mal 12 Sänger unterstellt, für die er als Chorleiter verantwortlich war. Was jetzt aber besonders wichtig ist, ist der Charakter seines Dienstes. Und da wollen wir auch nochmal im 1. Chronikerbuch nachlesen. 1. Chroniker Kapitel 25, Verse 1 und 2. Und David und die Obersten des Heeres sonderte von den Söhnen Asafs und Hemans und Jeduhuns solche zum Dienst ab, die weissagten oder, kann auch übersetzen, prophezeiten, mit Leiten, mit Lauten und Harfen und mit Zimbeln. Und es war die Zahl der Männer, die tätig waren für ihren Dienst. Von den Söhnen Asafs, Sakur und Josef und Netanja und Asarela, die Söhne Asafs unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs weissagte oder prophezeite. Und später im Rückblick wird dann in 2. Chroniker 29, Vers 30 gesagt, Asaf war ein Seher. Das heißt, Asaf hatte einen prophetischen Dienst. Und das erklärt auch den besonderen Charakter seiner Psalmen und den besonderen Charakter von Psalm 50. Psalm 50 ist kein Loblied, kein Danklied. Sondern wenn wir diesen Psalm lesen, dann denken wir eher, wir lesen einen Abschnitt, der typisch ist für die Propheten wie Jesaja, Jeremia. Viel direkte Rede Gottes und immer wieder auch der Prophet, der spricht. Und wenn zum Beispiel der Psalm 49 eher dem entspricht, vom Stil, von der Art und Weise her, was wir im Buch der Sprüche in der Weisheitsliteratur haben, so entspricht der Psalm 50, trägt er eher diesen prophetischen Charakter. Es geht um Gottes Gericht in Bezug auf sein Volk mit einem Appell an die Herzen und Gewissen zur Umkehr. Und sehr viele Schriftausleger sind heute der Überzeugung, dass der Psalm 50 ein Psalm war, der in Israel vor allem dann gesungen wurde, wenn es darum ging, den Bund mit Gott zu erneuern. Sich dessen bewusst zu werden, wenn das Volk sozusagen ganz neu seine Hingabe, sein Ja zu den Verpflichtungen des Bundes gegenüber Gott bekunden wollte. Und das sehen viele dann im Zusammenhang, weil dies geschah am Laubhüttenfest, dem letzten der großen 7 Feste in Israel. Also das ist das, was in Verbindung steht mit Asaf, einem dieser 3 bedeutenden Chorleiter des Tempelchores, der aber gleichzeitig ein Prophet war und deswegen sein Psalm auch diesen prophetischen Charakter hat. So, und das bringt uns zu dem ersten Teil, den ich überschrieben hatte, mit Gott kommt und sammelt sein Volk zum Gericht. Wir werden in diesem ersten Abschnitt letztendlich in einen Gerichtssaal mit hineingenommen. Und es ist interessant, was das Erste ist, was passiert. Wer wird als Erstes vorgestellt? Der Richter selber. Der Psalm beginnt mit den Worten, der Mächtige, Gott, der Herr, hat geredet. Und hier haben wir eine absolute Besonderheit, die wir nur an dieser Stelle auch im ganzen Alten Testament finden. Dass Gott mit drei Namen vorgestellt wird. Wie so eine Art Dreiklang. Im Hebräischen ist es El, Elohim, Jahwe. Und damit soll betont werden, die Einzigartigkeit der Person des Richters und auch die Einzigartigkeit des Geschehens, des Gerichtes, das jetzt stattfindet. Der Simon hat ja schon ausführlich über diese Namen Gottes gesprochen. Ich möchte ganz kurz, was sie hier in diesem Zusammenhang bedeuten. El, das meint der Schöpfer, der Souveräne, der Herrscher auch der himmlischen Heerschar. Elohim betont der Göttliche, der, der völlig unterschieden ist von seinen Geschöpfen und der ganz besonders auch unterschieden ist von uns Menschen. Und das spielt ja in diesem Psalm noch eine große Rolle, wenn er nämlich anschaut, Vers 21, wo Gott den Gottlosen anklagt, indem er sagt, du dachtest, ich sei ganz wie du. Also das ist ein Irrtum, den der Gottlose hat, dass er letztendlich Gott auf seine eigene Ebene, auf sein eigenes Niveau sozusagen herunterzieht. Und denkt, Gott ist wie der Mensch. Und er handelt wie wir Menschen. Und da zeigt eben dieser Ausdruck Elohim diesen Gegensatz. Nein, Gott ist nicht wie ein Mensch, sondern er ist der Göttliche. Er ist der, der völlig unterschieden ist von seinen Geschöpfen und insbesondere auch vom Mensch. Dann der dritte Name, Jahwe. Der Ewige, der ewig Seiende, der ich bin. Der sich in 2. Mose 3 Mose am brennenden Dornbusch geoffenbart hat. Unter diesem Namen, der ich bin, der ewig seiende Jahwe, hat sich dieser Gott Israel geoffenbart, hat dieses Volk errettet und erlöst, zu seinem Volk gemacht und ist mit diesem Volk einen Bund eingegangen. Und ein anderer Übersetzer hat diese drei Namen folgendermaßen übersetzt. Der Allmächtige, der Ehrfurchtgebietende, der Ewige. So wird dieser Richter als erstes vorgestellt. Und was hat dieser Gott getan? Er hat geredet und er hat die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und das meint, er hat geredet und deshalb ist die ganze Menschheit vom Aufgang der Sonne, das meint im Osten, bis zu ihrem Niedergang, wo sie untergeht, im Westen. Das heißt, das meint die ganze Erde umfassend. Deshalb ist die ganze Menschheit vor Gott verantwortlich. Er ruft sie zur Verantwortung. Und weil er der Allmächtige, der Ehrfurchtgebietende, der Ewige ist, deswegen hat er auch das Recht, die ganze Menschheit zu richten. Dann als zweites, in Vers 2, wird uns der Ort genannt, wo dieses Gericht stattfindet. Vers 2, aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Zion, der dann auch steht für die ganze Stadt Jerusalems, dieser Berg, dieser Ort, wo der Tempel gebaut war, der Ort, wo Gott seine Gegenwart auf der Erde sichtbar manifestiert. Und weil es der Ort ist, wo Gott auf dieser Gegenwart sichtbar seine Gegenwart manifestiert, deshalb ist dieser Ort der Schönheit Vollendung. Er empfängt seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Schönheit von der Gegenwart Gottes. Und es ist auch der Ort, wo das Volk Gott nahen kann, wo das Volk Gemeinschaft mit Gott haben kann und Gott anbeten kann. Und jetzt wird in Vers 3 beschrieben, wie dieser Richter den Gerichtssaal betritt. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Und das Ganze wird beschrieben als eine Art Theophanie, eine Gotteserscheinung. Als ob Gott in sozusagen sichtbarer Form erscheinen würde, diesen Gerichtssaal in Zion betreten würde. Und wenn man jetzt diese Verse ein bisschen anschaut und wie dieses Gericht aufgebaut ist, dann finden wir Folgendes. Wer sind die Angeklagten? Die Angeklagten finden wir in Vers 5. Da heißt es, versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Das, was hier die Elberfeld übersetzt mit Frommen, das bedeutet eigentlich meine Treuen, meine Getreuen, die mir in beständiger, in treuer Liebe hingegeben sind. Und das ist das, wie Israel eigentlich vor Gott sein sollte. Und mit ihnen hat Gott einen Bund geschlossen beim Opfer. Und das weist uns auf zwei Dinge hin. Auf der einen Seite auf die Gnade. Kein Mensch kann von sich aus mit diesem Gott als Sünder in einen Bund treten. Sondern es muss von Gott kommen. Er schließt diesen Bund. Und er kann es tun auf der Grundlage eines Opfers. Er kann es tun, indem Sünde gerichtet wurde, indem Blut vergossen wurde, indem auf dieser Grundlage Vergebung stattfindet und Gott so den Sünder auf der Grundlage des Opfers, auf der Grundlage des stellvertretenden Todes annehmen kann und so Gott mit dem Menschen in diesem Bund zusammenkommen kann. Aber weil Gott das alles getan hat, weil es von ihm ausgeht, er der Handelnde ist, weil es seine Gnade ist, deswegen bedeutet es auch immer Verantwortung des Menschen. Deswegen hat der Mensch, hat das Volk die Verantwortung, diesem Gott treu ergeben und hingegeben zu sein. So sind die Angeklagten also das Volk Gottes selber. Dann in jedem Gerichtsprozess gibt es Zeugen. Und auch die finden wir in diesem Gerichtsprozess. Und zwar die Zeugen sind einmal die Himmel. Das finden wir in Vers 6. Und die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit. Und zum Himmel gehört auch die ganze Welt der Engel. Und der zweite Zeuge, den finden wir in Vers 4, er ruft den Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Himmel und Erde sind die Zeugen Gottes für die Rechtmäßigkeit seines Gerichtes und seines Urteilsspruches über sein Volk. Und das ist interessant. Wenn er 5. Mose 32 aufschlagt, da haben wir dieses Lied Moses, kurz bevor das Volk über den Jordan zieht in das verheißene Land, wo das Volk sozusagen mit Gott noch einmal nach 40 Jahren, 38 Jahren Wüstenwanderung den Bund mit Gott sozusagen noch einmal erneuert, dann nimmt Mose den Himmel und die Erde als Zeugen für die Erneuerung des Bundes durch das Volk Israel. Dann muss es auch einen Ankläger geben, einen, der die Anklage vorbringt. Und das ist interessant, der Ankläger ist hier Gott selber. Das finden wir zum Beispiel in Vers 3. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Das heißt, Gott wird seine Stimme erheben gegen sein Volk. Er wird nicht schweigen, er wird die Anklage gegen sein Volk vorbringen. Dann braucht es einen Hauptzeugen und der Hauptzeuge ist ebenfalls Gott selber. Das finden wir in Vers 7. Höre mein Volk und ich will reden, Israel. Ich will gegen dich zeugen. Also Gott erhebt die Anklage gegen sein Volk. Und gleichzeitig ist es auch Gott, der die Rechtmäßigkeit der Anklage gegen sein Volk bestätigt, indem er selber sie bezeugt. Dass sie wahrhaftig, dass sie angemessen, dass sie gerecht ist. Und dann der Richter. Und das nimmt in diesem ersten Teil, in den Versen 1 bis 6, den allergrößten Teil ein, die Beschreibung des Richters. Was wird nochmal über diesen Richter gesagt? Wir haben schon von Vers 1 den ersten Teil gesehen. Er ist erhabene Schöpfer und Herr aller Menschen. Er ist derjenige, der allein aller Anbetung würdig ist. Das zweite, was betont wird, dieser Richter steht zu diesem Volk, steht zu den Angeklagten in einem ganz besonderen Verhältnis. Er steht in einem Bund mit ihnen. In Vers 3 lesen wir, er ist unser Gott. Und in Vers 7, dein Gott. Dann ist dieser Richter eine Person vollkommener Heiligkeit. Wir lesen in Vers 3, Feuer frisst vor ihm her. Und hier haben wir dieses alles verzehrende Feuer der Heiligkeit Gottes, der alles Böse und alles, was nicht in Übereinstimmung mit ihm ist, vernichtet und verzehrt. Dann hat der Richter auch die Macht, sein Urteil zu vollstrecken. Und das wird ausgedrückt im Bild des Sturmes. Das heißt in Vers 3 im dritten Teil, rings um ihn stürmt es gewaltig. Also dieser Richter, der tut nicht nur ein Urteil verkündigen, und dann wird dieses Urteil, kann es aber nicht vollstreckt werden. Das ist ja ein Problem, das in unserem Rechtsstaat sehr häufig vorkommt. Denkt an die ganze Abschiebepraxis von Asylsuchenden, denen kein Asyl gewährt wurde. Aber hier haben wir einen Richter, der das Urteil, das er trifft, der das Urteil, das er ausspricht, auch absolut selber vollkommen so vollstreckt. Und dann gibt es noch eine Besonderheit, Feuer und Sturm. Das erinnert uns an das Kommen Gottes auf den Berg Sinai, um dem Volk sein Gesetz zu geben. Zum Beispiel Hebräer 12, Vers 18. Das heißt, der Richter ist gleichzeitig auch der Gesetzgeber selber. In unserem Rechtssystem ist es ja so, dass Richter oft über Gesetze entscheiden müssen, zu denen sie oftmals selber in gar keiner Beziehung stehen, die sie auch nicht erlassen haben, mit denen sie vielleicht auch gar nicht einverstanden sind, aber sie müssen trotzdem ein entsprechendes Urteil entsprechend dem Gesetz fällen. Und das ist hier bei Gott völlig ausgeschlossen. Der Richter und der Gesetzgeber sind ein und dieselbe Person. Und seine Anordnungen, sie sind vollkommen. Und ganz wichtig ist, das Volk hat sich auch selbst verpflichtet, diese Anordnungen zu erfüllen. Wir haben zweimal in 2. Mose 24 die Aussage, dass das Volk sagt, alle Worte, die du uns geboten hast, wollen wir erfüllen. Und der letzte Punkt ist, dieser Richter ist vollkommen gerecht. Das heißt in Vers 6, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet. Das heißt, wir haben es mit einem Richter zu tun, der alle Fakten kennt, der völlig unparteiisch, völlig unbestechlich ist
Deswegen ist das Urteil, das am Ende herauskommt, auch vollkommen. Es ist vollkommen ausgewogen. Es hat alle Tatsachen berücksichtigt und entspricht allen Tatsachen. Und der Simon behandelt ja gerade die Sendschreiben aus der Offenbarung. Im Grunde genommen können wir fast sagen, dieser Psalm ist wie so ein Sendschreiben im Alten Testament. Es gibt folgende drei Übereinstimmungen, Parallelen zu den Sendschreiben. Schlagt einmal dazu als erstes 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 17 auf. Nach einem ganz wichtigen Grundsatz der Regierung Gottes. Erster Petrus 4, Vers 17. Da heißt es denn, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende deres sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Es ist also ein Grundsatz, dass Gottes Gericht immer bei seinem Volk anfängt. Und das sehen wir auch im Buch der Offenbarung. Bevor Gott die Welt richtet, das haben wir ab Offenbarung Kapitel 6, haben wir zuerst die Sendschreiben, wo der Herr Jesus seine Gemeinden richtet. Und hier wird ja in Vers 1 als erstes ausgesagt, dieser Richter ist der Richter der ganzen Menschheit. Aber dieser Psalm beschreibt nicht das Gericht über die ganze Menschheit, sondern über sein Volk. Bevor Gott beginnt, die Menschheit zu richten, richtet er zuerst sein Volk. Dann das Zweite, was wir hier finden, dieses Gericht ist nicht ein zukünftiges Gericht. Es bezieht sich auch nicht auf einen bestimmten Gerichtstag, sondern wir müssen uns das so vorstellen, Gott kommt jetzt, kommt hier und heute zum Gericht seines Volkes. Wie würde dann sein Urteil aussehen? Und die Absicht dieses Gerichtes ist ja, dass das Volk erkennt, wo es von Gottes Anordnungen, Maßstäben abgewichen ist, dass es dann Buße tut, zu Gott umkehrt und beginnt, Gott auf eine gottgemäße und gottverherrlichtende Art und Weise anzubieten. Und die letzte Parallele zu den Sendschreiben zum Buch der Offenbarung ist folgendes. Das Buch der Offenbarung beginnt in Kapitel 1 mit was? Mit der Beschreibung des Richters. Es wird uns in Kapitel 1 von Offenbarung zuerst der Richter vorgestellt, bevor das Gericht kommt. Und jedes Sendschreiben beginnt womit? Indem sich der Herr Jesus, indem sich der Richter jeder Gemeinde vorstellt. Und dann erst kommt, ich aber habe wider dich. Und genauso ist es auch hier. Dieser Psalm beginnt damit, uns zuerst den Richter vorzustellen und dann das Gericht. Und dann kommt eben am Ende von Vers 6 dieses Sela. Ich habe es ja schon im Psalm 49 erklärt, dieses Sela war ein Pausenzeichen für die Musiker. Der Gesang hat jetzt aufgehört, es kam ein musikalisches Zwischenspiel und die Zuhörer sollten stille werden, sie sollten nachdenken Und Gott fordert uns jetzt hier auf, wenn wir diesen Psalm lesen, wir sollen nachdenken, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Wer ist dieser Gott, den wir anbeten? Wer ist dieser Gott, der hier sein Volk zur Verantwortung zieht? Und es bringt uns zur ersten Anklage. Zu den Versen 7 bis 13. Und auch diese Anklage beginnt mit einer Besonderheit. Es heißt in Vers 7, höre mein Volk und ich will reden, Israel. Ich will gegen dich zeugen, ich bin Gott, dein Gott. Das heißt, diese Anrede beginnt als erstes und ganz am Anfang mit einer Aufforderung. Höre mein Volk. Und am Ende steht ein Zeugnis über Gott. Ich bin Gott, dein Gott. Und hiermit spielt der Heilige Geist an etwas aus dem Alten Testament an. Das wir in 5. Mose Kapitel 6 finden, nämlich dieses Schema Israel. Schlagt einmal auf, 5. Mose Kapitel 6, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein. Und hier sehen wir, was die Verantwortung des Volkes Gottes innerhalb des Bundes, den Gott mit dem Volk geschlossen hat, war. Sie sollen ihren Gott lieben von ganzem Herzen und sie sollen ihrem Gott gehorchen von ganzem Herzen. Warum? Weil der Herr unser Gott ist. Und es ist genau dieses, ich bin Gott, dein Gott, das meint nichts anderes wie, der Herr ist unser Gott. Und hier sehen wir dann nämlich auch die ganze Problematik, die mit der Anklage verbunden ist. Es geht um die Sünde des Formalismus. Und der Formalismus bedeutet genau das, dass zwar die äußere Form stimmt, dass das Volk aber seinen Gott eben nicht aus ganzem Herzen liebt und ihm nicht von ganzem Herzen gehorsam ist. Das heißt, mit dieser Anspielung an 5. Mose Kapitel 6, da stellt Gott dem Volk den Maßstab, an dem sie gemessen und beurteilt werden. Nämlich Gott von ganzem Herzen zu lieben, stellt er vor ihre Herzen und vor ihre Gewissen. Hierzu ein Zitat von Benedikt aus seinem Psalmkommentar. Er schreibt zu diesem Ausdruck, ich bin Gott, dein Gott. Diese doppelte Wahrheit stellt das Volk zweimal ins Licht. Ist er Gott, gehört alles ihm und muss alles ihm zu Willen sein. Ist er dazu noch dein Gott, der sich in souveräner Gnade ein Volk erwählt und sich mit ihm verbunden hat, dann ist das Volk doppelt schuldig, ihn zu lieben, ihn zu fürchten und ihm zu gehorchen. Und deswegen ist interessant, was jetzt als erster Punkt kommt, in dem nämlich Gott in Vers 8 aufzeigt, für was es sie nicht anklagt. Und da heißt es, nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und deine Brandopfer sind beständig vor mir. Und ich habe hier euch einmal eine Aufstellung von den Opfern, die das Volk Israel in einem Monat darbringen musste. Sie mussten jeden Tag ein bestimmtes Opfer darbringen. Sie mussten am Sabbat nochmal extra Opfer darbringen und an jedem Neumond, jedem Monatsanfang noch einmal zusätzlich extra Opfer. Und was Gott hier in Vers 8 quasi sagt, ist Folgendes: Ihr habt nicht versäumt, mir die geforderten Opfer darzubringen. Ihr wart nicht lässig und habt zum Beispiel an einem Sabbat nicht die von mir geforderte Anzahl an Opfern dargebracht. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich. Deine Brandopfer sind beständig vor mir. Das heißt, nach außen war alles in Übereinstimmung mit dem, so wie ich es angeordnet habe. Aber das große Problem war, dass ihre Herzen damit nicht in Übereinstimmung waren, weil sie ein falsches Bild und ein falsches Denken von Gott hatten. Und das ist das, worauf diese vielleicht so ungewöhnlich erscheinenden Verse 9 bis 13 hinweisen. Ich lese die nochmal vor. Nicht werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus oder Böcke aus deinen Hirten, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Sollte ich das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken? Was will Gott mit diesen Versen sagen? Worauf will er sein Volk hinweisen? Gott möchte dem Volk klar machen, er braucht ihre Opfergaben nicht. Gott braucht den Dienst des Volkes nicht. Und das ist ein zutiefst heidnisches Denken, das in jedem Menschen drinsteckt. Schlagt einmal mit mir auf, Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 24 und 25, wo Paulus die Menschen in Athen genau mit diesem falschen Denken konfrontiert. Da lesen wir, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und zwar das falsche Denken der Menschen ist folgendes: Sie meinen, sie könnten Gott ein Haus bauen, Gott ein Hauptbauwerk bauen und der Mensch oder Gott sei vom Menschen abhängig. Wenn der Mensch Gott bestimmte Dinge nicht gibt, dann ist Gott sozusagen in seinem Dienst, in seinem Sein eingeschränkt. Und Paulus und auch der Psalmist sagt hier ganz klar, Gott braucht nichts und niemanden. Gott ist in sich selber vollkommen verkommen. Gott ist allgenugsam. Es gibt nichts, was der Mensch Gott geben kann, das Gott in irgendeiner Art und Weise brauchen würde. Die Opfer, die die Menschen Gott darbringen, sie haben für Gott keinen Nutzen. Aber wir brauchen ihn in allem. Und die Opfer sind letztendlich eine Hilfe für das Volk, um sichtbar zum Ausdruck zu bringen können, wer Gott für sie ist, was er für ihre Herzen bedeutet, ihre Wertschätzung, ihre Bewunderung ihm gegenüber, ihre Liebe zu ihm. Und das ist ein Punkt, den wir auch im Neuen Testament findet. Es gibt im ersten Timotheusbrief, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, gibt es einen ganz besonderen Ausdruck, der in Verbindung mit Gott verwendet wird. Und zwar ist die Rede von dem glückseligen Gott. Schlagt einmal auf, 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 11. Da heißt es, nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Und in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 13, ab Vers 13, da heißt es, ich gebiete dir vor Gott, und der alles am Leben erhält, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Also das Evangelium handelt von dem glückseligen Gott. Das heißt, Gott ist in sich selbst vollkommen. Gott findet in sich vollkommene Freude, vollkommene Liebe, in den drei Personen der Trinität vollkommene Übereinstimmung im Willen, in den Absichten vollkommenes Glück. Gott braucht nichts und niemanden. Und es ist auch eine absolute Verballhornung Gottes, wenn heute oft gesagt wird, ja, Gott hat den Menschen geschaffen, weil er jemanden brauchte, um seine Liebe zu zeigen. Das brauchte er nicht. Denn wir lesen vom Herrn Jesus, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir haben in den drei Personen der Gottheit vollkommene Liebe und vollkommenes Glück. Aber das Herrliche ist, dass obwohl Gott niemanden braucht, er trotzdem den Menschen geschaffen hat und bewusst die Gemeinschaft und die Beziehung zu dem Menschen sucht. Und das ist auch die wunderbare Botschaft dieses Evangeliums, dass es uns von einem glückseligen Gott berichtet. Dass sogar dort, wo der Mensch noch schuldig geworden ist, wo sich der Mensch an diesem Gott versündigt hat, dass dieser Gott, der nichts und niemanden braucht, der in sich selber voller Glück, voller Freude und voller Vollkommenheit ist, dass dieser Gott sich sogar seinen Feinden, dass dieser Gott sich sogar Sündern zuwendet, um sie in die Gemeinschaft mit ihm zurückzubringen. Und das ist das, was Gott hier dem Volk zeigt. Ihr denkt, ich brauche die Opfer, ich brauche euren Dienst. Aber Gott sagte dem Volk, ich brauche gar nichts. Ich brauche weder euch noch euren Dienst. Und deswegen, das ist der erste Punkt, wahre Anbetung fängt immer mit der richtigen Erkenntnis Gottes an. Und das war auch das Problem des Volkes, was zu falscher Anbetung und zu dieser Sünde des Formalismus geführt hat. Weil sie nicht richtig erkannt haben, wer dieser Gott ist. Und in welcher Herzenshaltung man diesem Gott begegnen soll und wie man diesen Gott anbetet. Ich möchte es euch auch zeigen von der Schrift her. Schlagt einmal auf, Hosea Kapitel 6. Vers 6. Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Denn an Frömmigkeit habe ich gefallen und nicht am Schlachtopfer und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfer. Es geht Gott nicht um die Opfer an sich, sondern wahre Anbetung muss ihren Anfang finden in der Erkenntnis Gottes. Dass wir wissen, wen wir anbeten und dass das die entsprechenden Auswirkungen auf unsere Herzen hat. Und das ist genau der Punkt, wofür hier Gott das Volk Israel tadelt. Ihr habt letztendlich vergessen, wer ich bin. Ihr habt mich auf euer Niveau runtergeholt. Ihr habt gedacht, ich bin bedürftig, ich brauche euch. Dabei bin ich derjenige, der der Geber ist, der euch alles gibt und von dem ihr abhängig seid. Ein Schriftausleger hat so ausgedrückt, Gott will nicht die Opfertiere, sondern Gott will uns unsere Herzen. Und es ist genau das, was dann zu diesem Punkt führt in den Versen 14 und 15. Was sind die Kennzeichen wahrer und Gott wohlgefälliger Anbetung? Und da nennt Gott drei Dinge. Opfere Gott Lob oder Dank. Bezahle deine Gelübde und rufe mich an in der Not. Was heißt es? Opfere Gott Dank oder Lob. Das spielt an auf das Friedensopfer in 3. Mose Kapitel 7 ab Vers 12. Weil eine bestimmte Form des Friedensopfers war die Antwort auf eine von Gott empfangene Wohltat als Dank- oder Lobopfer. Es war ein freiwilliges Opfer, das heißt der Ausdruck der Hingabe und Liebe zu Gott. Und es war die Antwort darauf, dass der Mensch etwas von Gott empfangen hat. Das heißt, Dank entsteht, wo das tiefe Bewusstsein für Gottes Gnade, für Gottes Güte vorhanden ist. Wo der Mensch begriffen hat, Gott ist der Geber. Und der Mensch kann nur Gott das geben, was er zuvor von Gott selber empfangen hat. Der Mensch kann nur etwas geben, weil Gott ihm zuvor etwas in unsere Hände gelegt hat. Das ist das tiefste Wesen und dessen, was Anbetung ausmacht. Dann das Bezahlen der Gelübde. Gelübde, das sind Versprechen, das sind Zusagen, das sind Verpflichtungen, die der Mensch gegenüber Gott geäußert hat. Und Gott nimmt diese Gelübde ernst. Jede Taufe ist ein Gelübde. Oder auch, wo wir im Gebet zu Gott kommen und sagen, Gott, ich will mich dir ganz hingeben. Gott, du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben. Ich will dir dienen, ich will mein Leben dir hingeben. Das sind Gelübde. Und Gott möchte, dass wir das nicht einfach so daherplappen, weil es sich gut und fromm anhört, sondern Gott möchte, dass wir treu und gehorsam sind gegenüber diesen Verpflichtungen, die wir Gott gegenüber aussprechen. Und denkt daran, 1. Samuel 15, Vers 22, was sagt Gott zu Saul? Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und dann das Letzte, Gott anzurufen in den Tagen der Not. Das ist der Ausdruck völliger Abhängigkeit. In Tagen der Not, wo ich mir selber nicht mehr zu helfen weiß, wo ich mir selber nicht mehr helfen kann, da vertraue ich auf einen, der all das vermag, wozu ich mir selber nicht in der Lage bin. Und das ist Ausdruck völliger Abhängigkeit. John Piper hat es einmal so formuliert, das Gebet erhöht Gott auf den Platz des allgenügsamen Wohltäters und bringt uns an den Platz des bedürftigen Empfängers. Gebet ist das öffentliche Bekenntnis, dass wir ohne Gott nichts tun können. Im Gebet wenden wir uns ab von uns selbst und wenden uns Gott zu, in dem Vertrauen, dass er uns die Hilfe, die wir brauchen, zukommen lassen wird. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz. Gebet erniedrigt den Menschen als bedürftig und erhöht Gott als den, in dem völliges Genüge ist. Und wer in so einer Herzenshaltung kommt, der bekommt die Verheißung, ich will dich erretten. Das heißt, hier zeigt dann Gott nochmal seine ganze Gnade, seine ganze Güte, seine Liebe. Ich will. Es ist sein Herzenswunsch, seine freiwillige Liebe, und er hat auch die Macht und die Fähigkeit, es dann zu tun. Und die Folge wiederum wird sein, der errettet wird, wird Gott verherrlichen. Das heißt, er wird dann wiederum Gott anbeten, Gott loben und preisen und bewundernd darüber reden, über das, was Gott getan hat. Und das sind die drei Kennzeichen echter Anbetung, die Gott fordert. Gott fordert nicht nur den richtigen äußeren Rahmen, sondern Gott fordert das tiefe Bewusstsein, ganz von ihm abhängig zu sein. Und dass alles, was wir Gott geben können, alles, was wir Gott in der Anbetung bringen können, wir es nur aus dem Grund tun können, weil Gott es zuerst in unsere Hand gelegt hat. Dann Anbetung beinhaltet ein Herz, das in treuem Gehorsam gegenüber Gott ist. Und Anbetung beinhaltet ein demütiges Herz, das sich ganz von Gott abhängig weiß, das allein darauf vertraut, dass Gott alles zu tun vermag, wozu wir nicht in der Lage sind und deswegen alles von ihm erwartet. Und wenn wir mit einem solchen Herzenshaltung Gott nahen, dann wird uns das bewahren vor der Sünde des Formalismus. Und was das Evangelium damit zu tun hat und wie das durch das Evangelium geschieht, das möchte ich dann gerne nächste Woche aufzeigen. Amen.